herzlich willkommen zum LeakHair-Podcast, dem Podcast zu digitaler Transformation, Legal Tech und Unternehmertum. Heute als Gast haben wir die Zech Group und unser Thema des Podcasts ist heute Digitalisierung im Umbau. Herzlich willkommen, Frau Schönewald und Herr Lühnel.
Ja, vielen Dank.
Hallo, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Mögen Sie sich beide einmal kurz vorstellen und vor allen Dingen auch die Zech Group vorstellen und was Sie beide in der Zech Group tun?
Ja, wir hatten uns entschieden, dass die Dame anfängt. Wir sind als Rechtsabteilung ja auch noch ein bisschen traditionell unterwegs, außer digitalisiert natürlich. Aber Umgangsformen, muss ich schon sagen, das ist in einer Rechtsabteilung immer noch recht hochgehalten, obwohl wir uns jetzt mittlerweile auch alle duzen. Also ich bin die Esther Schönewald. Ich arbeite in der Rechtsabteilung als Justiziarin. Also das ist, ich habe Jura studiert und zwei Staatsexamen gemacht und da sagt man halt, ja, das ist eine Justiziarin. Ich habe früher auch als Rechtsanwältin gearbeitet in der Kanzlei draußen sozusagen. Ja, was mache ich hier? Ich berate alle unsere Tochter- und Beteiligungsgesellschaften. Wir sprechen da von operativen Einheiten und zwar deutschlandweit, teilweise auch in Österreich. Und zwar im Bereich Gesellschaftsrecht. Gesellschaftsrecht ist bei uns sowohl das gesellschaftsrechtliche Housekeeping, das heißt, wir machen Beschlüsse, Geschäftsführerwechsel, Neugründungen und wir begleiten aber auch Transaktionen, wenn wir neue Gesellschaften kaufen oder Beteiligungsgesellschaften verkaufen oder solche Transaktionen eben machen. Außerdem bin ich innerhalb der Rechtsabteilung noch verantwortlich für alle Vertraulichkeitsvereinbarungen, für die gewerberechtlichen Seiten und für Marken, weil wir auch hier im Unternehmen recht viele Marken haben. Genau.
Vielen, vielen Dank. Herr Lühnel, wie sieht es bei Ihnen aus?
Ja, also ich bin auch Justiziar, also auch Volljurist. Volljurist hat der Frau Schönewald schon gesagt, wenn man zwei Staatsexamina hat, darf man sich so nennen. Also zweimal durchs Feuer gegangen, das sind wir aber ganz stolz drauf. Also gut, es gibt ja auch welche, die sogar noch eins mehr machen, aber auf die kommen wir heute ja nicht. Ich bin seit 2009 bei der Zech Group, also habe auch schon eine ganze Menge hier erlebt und habe auch schon viele verschiedene Positionen, will ich nicht sagen, sondern verschiedene Sachen gemacht. Ich berate auch ganz viel, allerdings anders als die Kollegin Schönewald bin ich im Bereich Baurecht unterwegs. Also wir sind ja Bauunternehmen, zur Zech Group selber kommen wir ja noch. Und da ist Beratung mittlerweile wirklich im Vordergrund. Also wenn ich mal überlege, vor 20 Jahren, als ich überhaupt mal mit dem Baurecht woanders angefangen habe, da war vielleicht so 60% waren Prozesse. Und heutzutage würde ich eher sagen, 60% ist Beratung. Also genau umgedreht. Wir machen ganz viel Beratung und wenig Prozesse. Das ist ganz gut. Als Unternehmen wollen wir nämlich keine Prozesse. Die sind nämlich schlecht für uns, weil die lange dauern und weil sie teuer sind. Und deswegen ist Beratung gut. Die Leute kennen uns mittlerweile auch sehr gut. Wir sind eine große Rechtsabteilung von 17 Leuten mittlerweile. Damals, als ich anfing, da waren wir drei. Also da kann man sehen, was sich getan hat hier. Und Beratung ist also wichtig. Wir legen auch großen Wert darauf, dass wir früh angesprochen werden, was aber natürlich auch bedingt, dass wir dann auch viel präsent sein müssen. Ne? Also wenn das Telefon klingelt, darf man nicht sagen, habe ich keine Lust, sondern da muss man da dran und muss dann auch sofort beantworten, was aber auch Spaß macht, muss ich mal sagen. Man kriegt also viel aus der Praxis mit. Wir haben das Ohr auf den Gleisen. Und wissen auch genau, was unsere Kolleginnen und Kollegen brauchen, also die nicht baurechtlichen oder nicht juristischen Kollegen. Und das macht auch Spaß, weil man dann auch weiß, es hat einen Sinn, was wir hier tun. Wir machen nicht Formulare, wo sich Leute ärgern, die sie ausfüllen müssen, sondern wir beraten in der Praxis und müssen uns auch jeden Tag immer neu verändern. Also Baurecht ist auch eine Materie, die immer wieder auch getrieben wird von Veränderungen, von technischen, natürlich auch von digitalen Veränderungen. Dazu kommen wir ja noch. Aber auch die Wirklichkeit verändert sich natürlich, ne? Und neben Beratung mache ich aber auch noch andere Sachen. Ich mache ganz viele Schulungen, auch die ich gebe, auch vor allem im Bereich Baurecht. Und ich bin auch sozusagen der Hüter des Rechtshandbuchs. Das ist bei uns so eine Formularsammlung, die wir bereitstellen und die auch immer jeden Tag angepasst werden muss. Also da gibt es viel zu tun. Langeweile haben wir hier nicht. Ja, vielleicht erstmal soweit.
Großartig, vielen, vielen Dank. Ja, Sie haben es ja schon hier rechts und links die ganze Zeit erwähnt. Die Zech Group Bau, was kann man sich darunter vorstellen für diejenigen, die die Zech Group nicht kennen? Was macht die Zech Group?
Also vielleicht erstmal ein paar Zahlen. Die Zech Group ist schon alt. Die ist 2009 gegründet worden. Das ist eine lange, lange Geschichte, aber richtig groß geworden ist sie erst seit 1978. Da hat unser jetziger Inhaber auch von seinem Vater übernommen. Und seitdem ist sie rasant gewachsen. Also ich glaube, damals waren es 10 Mitarbeiter oder 12, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wie viele es wirklich waren. Die Legende ist da nicht so ganz eindeutig, aber mittlerweile haben wir über 11.000. Also deswegen ist ein rasantes Wachstum, was hier hingelegt wurde, auch weil Herr Zech das auch gerne so möchte und was auch aber auch geplant ist. Wir haben einen wichtigen Fokus. Wir sind nämlich im Bereich Immobilie unterwegs. Also die gesamte Wertschöpfungskette im Bereich Immobilie. Also wir projektieren Projekte, wir planen sie, wir bauen, wir betreuen auch, wir verkaufen Immobilien, wir legen auch Immobilienfonds auf. Aber ganz wichtig, wir sind immer noch mittelständisch geprägt. Also eigentlich geht das mit 11.000 Leuten gar nicht. Wie soll man da mittelständisch immer noch unterwegs sein? Sind wir aber trotzdem. Also wir haben flache Hierarchien, versuchen auch immer noch, uns alle zu kennen, was bei 11.000 schwierig ist. Aber wir versuchen, viel Kontakt aufzuhalten. Und wir sind von der Geografie sind wir unterwegs hier im Bereich Deutschland, Österreich, Schweiz, also die Dachregion und Brasilien. Das ist vor einigen Jahren mal, war mal ein Invest, was Herr Zech da getätigt hat, was auch immer noch läuft. Leider können wir kein brasilianisches Recht, sonst könnten wir da immer hin. Aber können wir nicht. Also wir haben mit Brasilien in der Praxis nichts zu tun, aber das gibt es eben auch. Dann haben wir noch drei Geschäftsbereiche, die wir auch erwähnen müssen. Also wir haben gesagt, Immobilie ist eigentlich die große Klammer um alles. Die Geschäftsbereiche ranken sich auch um das Thema Immobilien. Building ist ein großer Bereich. Dann haben wir Real Estate und haben Hotel. Und die einzelnen Sparten dazu erzählt meine Kollegin Frau Schönewald ein bisschen was.
Ja, genau. Unter Hotel kann sich sicherlich jeder auch was vorstellen. Also da halten wir Hotels, betreiben Hotels. In der Real Estate-Sparte wird das ganze Projektgeschäft gemacht, also Grundstücksankauf und die Planung. Und am Ende werden dort auch Bauaufträge erteilt. Und diejenigen, die dann die Steine in die Hand nehmen und die Leitung legen, das ist dann der Geschäftsbereich Building. Und dazu gehören halt verschiedene Sparten. Wir müssen ja so, wenn man so groß ist, also das ist auch tatsächlich bisschen organisatorisch aufbauen. Und da haben wir die Sparten Bau und Ingenieurbau. Das sind die klassischen Bauunternehmen. Dann haben wir die Sparte Systeme. Da bauen wir nicht mehr so klassisch, sondern modern oder anders. Wie kann man sich das vorstellen? Also, Sie haben vielleicht schon von Modulbauten gehört. Also wenn flexible Baulösungen und auch schnelle Lösungen erforderlich sind, dann kann man zum Beispiel einen Stahlcontainer, wie man sie so kennt, auch als Bau herrichten und miteinander verbinden. Und sowas machen wir dann in der Sparte Systeme, genauso wie Holzhybridbauweise, also die Verbindung zwischen Holzelementen und klassischer Stahlbauweise. Dann haben wir noch die Sparte Integrale Planung. Da sitzen im Prinzip, grob gesagt, die Architekten, ne? Also die Sachen planen auf dem Reißbrett oder halt digital heutzutage. Ja, und dann haben wir noch die Sparte Umwelt, die beschäftigt sich mit Bodenreinigung und allem Aushub und auch Deponiebetrieb, das gehört im Prinzip auch zum Bauen dazu, ne? Wenn man aushebt für die Baugrube und das kann man also auch elegant alles miteinander verbinden. Und sehr groß ist auch unsere Sparte Technik, also alles, was im Haus dann an Technik drin steckt, also Leitungen, Kanäle, Beleuchtung, Wasser, Internetzugang, alles in der Sparte Technik. Ja, also wenn man ein bisschen Ahnung vom Bau hat, hilft das alles weiter. Ich hatte, als ich hier angefangen habe, nicht so viel Ahnung, weil ich aus dem Gesellschaftsrecht komme. Aber man lernt das dann alles ein bisschen kennen.
Ja, vielen Dank. Sie haben uns jetzt ja einen tollen Überblick bekommen. Ich glaube, einige andere haben jetzt auch ein bisschen besseren Zugang, was da alles mit verbunden ist und was dazu gehört. Und was ich total schön finde an der Zech Group, dass es eben auch ein Familienunternehmen ist. Zwar ein sehr, sehr, sehr großes Familienunternehmen. Und wir sind ein eher kleines Familienunternehmen. Aber die Parallele finde ich eigentlich total schön. Und dass wir jetzt eben auch schon seit 4 Jahren sozusagen partnerschaftlich zusammenarbeiten, freut mich umso mehr. Wir mit Lika und der Zech Group. Ja, toll. Ich finde, bei diesem großen Überblick, den Sie uns gegeben haben, ist es ja besonders spannend, auch zu beleuchten, wie denn so ein riesengroßes Unternehmen und davon die Rechtsabteilung, die Sie ja auch schon beschrieben haben, das Thema Digitalisierung angeht. Und deshalb haben wir uns ja heute auch zusammengefunden und wollen das ein bisschen beleuchten, wie die Rechtsabteilung der Zech Group eigentlich ihren digitalen Umbau gestaltet hat. Ja? Und weil wir natürlich in ihrer Sprache bleiben wollen, in der Bausprache, haben wir uns auch überlegt, dass wir das Ganze auch so ein bisschen so strukturieren. Und zwar wollten wir jetzt vielleicht gemeinsam mal anschauen, wie denn das Vorgehen war bei diesem digitalen Umbau. Und aus meinem Laienverständnis der Baubranche dachte ich mir, Mensch, man fängt vielleicht ja beim Fundament und der Planung an. Ist jetzt zwar so eine Idee, Korrigieren Sie mich gerne.
Passt, oder, Tobias?
Also ich sag mal so, man kann auch ohne Planung, ohne Fundament bauen, aber das ist dann der erste Mangel, den Sie haben, ne? Nein, wir haben wir noch nie gemacht. Ne?
Uns natürlich nicht, ist ja klar.
Wunderbar, dann ist das gar nicht so falsch, das freut mich nämlich total. Da haben Sie nämlich gerade auch schon was zu gesagt, zu meiner ersten Frage, und zwar, wie die Rechtsabteilung von Zecht, von der Zecht Group eigentlich aufgebaut ist. Was ist eigentlich das Fundament, das es eben schon gab vor 4 Jahren, ohne jetzt die Digitalisierung, sage ich mal, anzuschauen? Wie war die strukturiert? Sie haben gesagt, jetzt mittlerweile sind es 17. Was sind die verschiedenen Bereiche? Ihre beiden haben Sie ja schon vorgestellt. Was gibt es da noch für andere Bereiche in der Rechtsabteilung der Zecht Group? Also vielleicht damals und heute, vielleicht so im Vergleich auch. Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, ich bin seit circa 5 Jahren hier im Unternehmen. Und als ich kam, gab es schon einen Kollegen, der Gesellschaftsrecht gemacht hat, zusammen mit unserem Abteilungsleiter. Und da bin ich dazu gekommen. Und in dem Bereich ist auch tatsächlich sehr viel Bedarf. Also das ganze Gesellschaftsrechtliche, was ich vorhin ja schon nannte. Dann gibt es den großen Bereich Bau. Da gehört natürlich alles dazu, was Herr Lüning auch betreut, aber auch die gesamten Architekturleistungen, diese Unternehmen, die wir haben, die sich damit beschäftigen, werden bei uns betreut. Und alles, was wir vorhin gesagt haben, alle laufen im Prinzip hier in der Rechtsabteilung zusammen. Und unser Abteilungsleiter, Herr Möller, der heute nicht dabei ist, der versucht natürlich auch, die Personen entsprechend einzuteilen, sodass man sich schon auch mit seinen fachlichen Themen vorrangig dann auch beschäftigt und nicht immer nur quer machen muss. Also wir sind schon sehr fachspezifisch unterwegs. Ist das so ungefähr das, was Sie dann hören wollten jetzt?
Halt einfach für unsere Zuhörer vielleicht, glaube ich, einfach spannend zu verstehen, wie kann man sich das vorstellen? Ja, welche Themen gibt es? Welche Anliegen? Welche Rechtsbereiche haben Sie ja genau erklärt? Also wunderbar, vielen Dank. Genau. Ja, und die Frage ist natürlich, bevor man so einen digitalen Umbau startet und das Fundament baut und die Planung, ist ja die Frage, wo steht man? Ja, also wie war es damals vor, sag ich mal, 4, 5 Jahren? Wie war die Rechtsabteilung organisiert? Wie wurden Informationen oder Daten organisiert? Wie sah es da aus?
Also im Prinzip ganz klassisch. Ich habe mir auch schon mal Podcasts von anderen Gesellschaften angehört. Das war witzigerweise ähnlich. Also irgendwie scheinen Rechtsabteilungen immer gleich zu arbeiten, obwohl sie gar nicht austauschen. Aber es ist einfach ganz normal wie in der Kanzlei. Sie haben einfach einen ganzen Berg von Akten, Papier, ne? Da gibt es die ganz breiten Ordner, dann gibt es so Hängeordner, dann haben wir noch so einen Schmuddelordner gehabt. Das waren die Mini-Vorgänge, die auf so einem Heftstreifen waren, ne? Das heißt, erstmal war die große Suche, Mensch, was für ein Ordner war das denn? Ne? War das ein dicker, war das ein mittlerer oder war das ein kleiner? Also man muss immer in 3 Stellen suchen. Und da hat man immer gesagt, ich habe keine Lust zu suchen, ich suche mal die letzte E-Mail zu dem Vorgang. Und hat dann den Outlook gesucht, ne? Und das ist grauenhaft. Also wirklich fürchterlich. Also vor allem auch, es ruft einer an, sie wollen die Frage beantworten, dann sagen sie, warte, ich hole mir ganz kurz die Akte, dann müssen sie erstmal 20 Meter laufen, die Akte suchen und da hat er schon aufgelegt, ne? Also wenn sie zurückkommen, dann hat er schon keine Lust mehr. Und deswegen hat man sich dann meistens doch mit irgendwelchen E-Mails beholfen, in der Hoffnung, dass das Stichwort irgendwie funktioniert. Also geht gar nicht. Und vor allem auch, die anderen Kollegen haben ja keinen Zugriff auf ihr E-Mail-Postfach. Also wenn jemand anders was sucht, der kann das ja gar nicht in ihrem Postfach finden. Der kann auch nur die Akte suchen. Und wenn hier jemand die mitgenommen hat, weil er auf Reise ist, ist die Akte weg. Also deswegen, so war die Wirklichkeit. Dann haben wir aber immerhin noch eine Liste gehabt von Akten, die dann irgendwann abgelegt wurden. Also die hatten wir dann, aber nur als Überschrift. Also auch toll. Und dann hatten wir natürlich ein Fristenbuch. Das müssen Sie auch haben, auch in Papier. Haben wir jetzt sogar auch immer noch, weil wenn irgendwas passiert, dann fragt man uns, wo ist denn quasi die Sicherheitskontrolle. Wenn also das Programm nicht mehr gehen sollte, dann müssen wir zumindest die Fristen rekonstruieren. Ne? Also wird nie passieren, ne? Aber also Fristenbuch haben wir auch immer noch und das ist es eigentlich. Wobei kann ich nicht, das stimmt nicht, wir haben noch eine besondere Sache gehabt. Und zwar hat unser Abteilungsleiter, als er hier anfing, schon 1999, eine sogenannte Rechtsfallliste eingeführt. Das ist eine Übersicht über alle Rechtsfälle, die wir haben. Das hatte er damals auch schon digital, war damals auch selbst programmiert. Und da ist zu jedem Rechtsfall sind erstmal so Stammdaten drin, so ein Deckblatt kann man sagen, wer gegen wen, um wie viel Geld geht's denn, aktiver, passiver und sowas, ne, Forderungen, Verbindlichkeiten, aber auch eine Zusammenfassung, was ist passiert. Und das ist natürlich toll, wenn Sie gerade Sie haben einen alten Rechtsfall, der ist 10 Jahre alt, Kollege ist im Urlaub, dann kommt dann irgendwas ein Schriftstück rein vom Gericht und sagen Sie, oh Gott, was ist denn das für ein Fall? Dann konnten Sie damals auch schon in die Rechtsfallliste reingucken und haben dann entdeckt, was los war. Und das war auch schon die erste Herausforderung, wenn ich einmal schon vorgreifen darf, diese Rechtsfallliste mit LICARE zu verknüpfen. weil Sie von Fundament gesprochen haben, da haben wir gesagt, wenn wir diese Verknüpfung nicht hinkriegen, dann wird das nichts mit uns. Aber Sie wissen ja, wie die Geschichte gelaufen ist, wir haben es ja hingekriegt. Und das war auch tatsächlich einer der großen Punkte. Wir haben noch eine zweite wichtige Schnittstelle, aber die kann meine Kollegin Frau Schönewald viel besser erzählen, nämlich mit einer Unternehmens-, wie kann man das nennen, Software?
Ja, wir sagen Beteiligungsverwaltungssoftware. Wir haben ja ganz, ganz viele Beteiligungs- und Tochterunternehmen und auch da war es früher, in der Welt früher ja so, dass wir Papierakten hatten. Also wir haben das dann immer Papiergesellschaftsakte genannt. Das heißt, da war eine Gesellschaft, zum Beispiel die Zech Group SE, und das Leben der Gesellschaft war in diesen Leitsordner abgeheftet. Und wenn also ein Geschäftsführer ausscheidet und ein neuer reinkommt, muss man diese Akte rausholen, man muss damit arbeiten. Und wenn das dann über 100 oder über 200 Beteiligungsgesellschaften werden, ist es ein bisschen schwierig. Und deswegen wurde dann also auch schon, bevor ich hier angefangen habe, Gott sei Dank diese Software eingeführt. Und da kann man also, wie eine Datenbank eigentlich, und da kann man die neuen Dokumente hinterlegen. Jeder kann darauf zugreifen, jeder hat alle aktuellen Daten zu jeder Gesellschaft. Und die musste auch verknüpft werden mit Leakit. Das war uns auch ganz wichtig, weil wir ja da auch Adressbücher haben und die Akten sollen immer den richtigen Adressaten oder die richtigen Mandanten aufweisen. Und da sich da bei uns so viel und so schnell dreht, war uns das ganz wichtig, dass wir eine Verknüpfung zu dieser einen Datenbank haben.
Perfekt, jetzt haben Sie ja eigentlich schon die Bauphase vorausgegriffen.
Wir wollten Sie auch mal überraschen voran.
Ja, wunderbar, freue ich mich, kein Problem. Wir sind hier ganz agil. Ja, aber das ist ja gigantisch. Was ich mich nur frage vorher, bevor es über die Überlegungen und die Anforderungen ging, welche Verknüpfungen wir brauchen, was war der Auslöser eigentlich damals zu sagen, Mensch, wir müssten mal den digitalen Umbau starten?
Also das ist eigentlich ganz einfach und ich will jetzt keinen Namen nennen, aber es gibt ein anderes Unternehmen, das auch digitale Akten anbietet und die sind schon seit Jahren an uns dran gewesen und haben immer gesagt, wollt ihr nicht und wir haben immer gesagt, wir sind zu klein, das lohnt sich nicht. Also wir waren da damals drei, für drei Leute brauchen sie keine digitalen Akten, weil da können sie mit Papier arbeiten, das geht noch, ne? Und bei fünf war es auch noch nicht so weit, aber wir waren dann irgendwann, glaube ich, zehn und dann, ich müsste rausrechnen, vielleicht waren wir auch acht, aber ich glaube so um den Dreh ungefähr, ne? Und dann wurde uns auch gesagt, auch für eine Geschäftsleitung, ihr müsst mal digital werden. Das war 2018. Und da haben wir gesagt, gut, jetzt sprechen wir den Wettbewerber mal an, der von Ihnen, und haben mit dem auch schon ein Gespräch geführt. Und dann haben wir aber gesagt, wir wollen uns ja auf dem Markt mal umgucken, was es noch so gibt. Und das haben wir gemacht. Und wir sind ja bei Ihnen gelandet, weil Leakit dann doch besser überzeugt hat. Aber tatsächlich kam das von der Größe der Rechtsabteilung aus, weil sie natürlich mit 5, 6, 7 kann man sich irgendwie noch abstimmen. Da kriegt man es mit Papier noch hin. Das ist ja auch eine Kostenfrage. Und ein Aufwand. Und dann haben wir irgendwann gesagt, das müssen wir wegen der Größe der Rechtsabteilung auf digital umschwenken.
Absolut, ja. Und die Anforderungen haben Sie ja auch gerade schon erwähnt, was es dann gab. Gab es neben den Schnittstellen, die hatten noch andere Themen, wo Sie waren so, wenn wir uns jetzt auf die Suche begeben, das wäre uns wichtig. Also im Sinne von Planung, Vorbereitung, auch vielleicht für der Bauphase, was Sie anderen empfehlen würden, die jetzt noch diese Reise und diesen Umbau noch nicht begonnen haben. Was waren so Dinge, wo Sie gesagt haben, Mensch, das ist für uns wichtig oder gerade für die Zech Group besonders?
Ja, also ich glaube, recht wichtig war, dass wir uns vorab dann Gedanken gemacht haben, wie soll unsere E-Akte aussehen, wie soll die digitale Akte aussehen. Und da war der Bedarf oder der Wunsch mehrheitlich, dass die so aussehen soll wie die Papierakte. Also gefühlt, ne? Also wenn ich eine Papierakte aufschlage, hat die sie an Deckblatt, sie hat Laschen und so weiter. Und das sollte gerne auch digital abgebildet sein und kennen Sie Ihr Programm ja auch. Wir hatten also dann dadurch eruiert, dass wir also mehr Karteikarten oder diese Dinge also brauchen, weil wir das waren zu wenig und wir brauchten mehr Struktur, Bäume, wo man dann Dinge ablegen konnte. Also ich sag mal, Thema Aktenstruktur, wie soll die aussehen in der E-Akte? Das war sehr wichtig und das war, glaube ich, auch eines der Hauptthemen, die wir auch in der Gruppe, also in der Rechtsabteilung diskutiert haben, weil wir auch jeden ja mitnehmen mussten. Also Sie können sich das ja vorstellen, wenn man seit 10, 20 Jahren darin ist, Papierakten zu blättern und abzuheften, muss man sich auch sehr doll umgewöhnen. Und deswegen war es, glaube ich, im Vorfeld ganz, ganz wichtig, dass wir auch versucht haben, jeden mitzunehmen, indem auch die Wünsche berücksichtigt wurden. Ich hätte aber gerne diese Aktenstruktur auch in der E-Akte wieder. Also da haben wir, glaube ich, auch ein paar Extraschleifen programmiertechnisch dann hinterher abgefordert bei Leakit. Aber das hat sich gelohnt, weil das steht bis heute und das wird auch genutzt. Da sind wir sehr dankbar rüber. Und das ist auch unsere Empfehlung an andere frühzeitig, das zu visualisieren. Wie sieht das hinterher aus auf dem Bildschirm, wenn ich mit dem Bildschirm arbeite?
Absolut, absolut, ja. Da die Logik unserer Software stammt auch daher, zu sagen, wie sieht eine digitale Akte aus, ja, und wir sind ja als Softwarehersteller, ist uns bewusst, dass vielen, je mehr man sozusagen eine Parallele zieht zur physischen, analogen Akte, sozusagen die Überzeugungsarbeit, aber auch einfach die Umstellung leichter fällt. Von daher, da haben wir uns ursprünglich natürlich auch in der Entstehungsgeschichte unserer Software dran orientiert und habe aber natürlich über die Jahre hinweg viele Customizations, also Individualisierungsmöglichkeiten geschaffen, damit genau Strukturmöglichkeiten abbildbar sind, verschiedene Registerkarten, verschiedene Felder, die vielleicht für Sie spezifisch wichtig sind, abbildbar sind, die jetzt für ein anderes Unternehmen aus einer anderen Branche nicht relevant sind. Ja, also diese Flexibilität der Gestaltung und der Einrichtung der Software ist, glaube ich, ganz, ganz entscheidend, damit Sie sich wiederfinden in Ihrer Sprache und in Ihren Strukturen in der digitalen Version sozusagen. Also das freut mich total. Ja, also die Bauphase, dachte ich mir, ist so ein bisschen der Prozess gewesen. Wir bereiten vor, wen suchen wir uns aus, wer wird der Partner für den, also das ist sozusagen in der Planung, wer wird der Partner des Baus und im Bau, wie nehmen wir die Beteiligten mit? Ja, also alle im Team haben sie ja gerade schon erzählt, dass man einfach mit jedem spricht, was sind deine Erwartungen an die Software oder an eine digitale E-Akte? Was muss das können? Welche Integrationen brauchen wir etc.? Also das ist eigentlich perfekt schon beschrieben, wie dann der Bau, sage ich, des digitalen Umbaus stattgefunden hat. Aber bei sowas haben Sie ja gerade auch schon gesagt, ist es ja nicht immer nur, sage ich mal, dass alle sofort sich einig sind und es problemfrei ist und sofort alles vorhanden ist. Ein paar Sachen haben wir ja da für Sie auch sozusagen bauen können, ja, tatsächlich. Aber was war denn so ein bisschen auch das Gerüst, was wir vielleicht auch schaffen mussten für diese Renovierungs-, Digitalisierungsarbeiten? Gab es irgendwelche Maßnahmen intern, die Sie getätigt haben, um die Leute besser mitzunehmen bei der Implementierung der Software? Gab es da vielleicht auch Herausforderungen? Was würden Sie anderen raten und empfehlen? Was würden Sie auf keinen Fall nochmal machen oder sagen, Mensch, das hat super geklappt? Ich glaube, das ist total hilfreich für andere Rechtsabteilungen, die das noch ein bisschen so vor sich haben, davon lernen zu können.
Also tatsächlich, ich glaube, Esther, ich glaube, wir würden nicht sagen, dass wir das nicht nochmal so machen würden. Also ich würde, glaube ich, sogar ganz frech sagen, wir würden es genauso nochmal machen, weil wir haben uns da auch wirklich auch von Ihnen auch gut beraten lassen, aber wir selber waren ja schon eine größere Rechtsabteilung, hatten deswegen auch schon viele Köpfe dabei, die auch schon viele andere Sachen gesehen haben. Das spielt vielleicht auch eine Rolle, dass man eben auch nicht sagt, ich bin jetzt 29, mit 29 habe ich angefangen zu arbeiten, ne? Ich mag Computer und jetzt fange ich an, ne? Und kann auch sofort eine Software da einkaufen. Das geht natürlich nicht, sondern Sie müssen wissen, wie arbeitet man überhaupt und Sie müssen auch mal andere Programme gesehen haben. Also wir haben auch viele Kolleginnen und Kollegen, die in Anwaltskanzleien angefangen haben und die andere Anwaltssoftware dann kennen und die sagen, Mensch, bei der einen Software, da hatte das immer dieses Kürzel, was weiß ich, EFS, keine Ahnung, ne, nur mal das Beispiel, und das Kürzel möchte ich auch wieder haben. Und dann haben wir gesagt, spricht was dagegen, das zu nehmen? Oder SE ist, glaube ich, Schreiben Eingang und SA ist Schreiben Ausgang, ne? Und dann haben sie gesagt, kein Problem, wir können das so benennen, wie sie wollen. Und alle waren glücklich, weil sie dieses Kürzel wieder entdeckt haben, mit dem sie quasi groß geworden sind in anderen Kanzleien. Das ist eben also auch tatsächlich wichtig, dass man die Leute eben mitnimmt. Aber Herausforderung oder Voraussetzung kann man ganz profan sagen, wir brauchten alle mal zwei Bildschirme. Also ich meine, das ist eine ganz einfache Investition. Da sagen sie, okay, was brauche ich, um eine digitale Akte einzuführen? Ja, zwei Bildschirme, weil mit einem Bildschirm geht das nicht. Das ist zwar mit dem Laptop auch mal möglich, aber das ist nervig, wenn sie dann immer das Fenster hin und her schieben müssen. Aber das ist eben auch Voraussetzung, dass sie einfach auf der einen Seite ein Programm haben, auf der anderen Seite Leaker offen, dann können sie eben auch wunderbar dann arbeiten mit Word oder mit, einem PDF-Viewer, was auch immer sie da haben, ne? Und das ist eben auch wichtig, das war aber natürlich schnell gemacht, ne? Die Bildschirme zu kaufen, das ist ein Invest, das machen sie einmal kurz, kaufen die Bildschirme ein und fertig. Aber die Menschen mitnehmen ist das der andere große Punkt, das haben wir schon ein paar Mal jetzt angesprochen. Also einmal, dass man eben Erfahrungen von denen auch sich anhört und dann auch einbringt, aber dass man auch Ängste nimmt. Das muss man auch mal ganz offen sagen, es sind nicht alle IT-affin und es müssen auch nicht alle IT-affin sein. Das muss man auch mal ganz deutlich sagen. Man kann das nicht von jedem erwarten, dass er bei Anblick eines Computers Hurra schreit und alles von selber ausprobiert. Tatsächlich gibt es auch welche, auch Menschen, die dann eher sich zurücklehnen und dann sagen, ich möchte lieber alles erklärt bekommen und habe Angst, was kaputt zu machen. Und das ist auch in Ordnung, das so zu machen. Und dann muss man natürlich auch ans Händchen nehmen und muss dann das für sich anpassen, das Programm. Und was wir auch gemacht haben, wir haben aus ihrem Handbuch ein eigenes Handbuch geschrieben. Also wir haben ein rechtsabteilungsinternes Handbuch gemacht, das haben Frau Schönewald und ich gemacht, oder Frau Schönewald hat es gemacht, ich habe dann mit überlegt, ne? Und das Ding gibt es auch immer noch, das ist also, glaube ich, mit der 6., 7. Auflage oder so mittlerweile. Also das verkaufen wir nicht, ne? Aber da haben wir eben auch gesagt, was wollen wir denn eigentlich, was wollen wir denn mit LeakCare machen? Also nicht einfach nur, das ist das Programm und so geht's. Dann sagt man, ja, ich habe so viele Möglichkeiten, aber was wollen wir denn damit? Was legen wir denn fest? Wir haben zum Beispiel gesagt, die Aktenstruktur ist verbindlich. Die muss bitte schon auch benutzt werden. LeakCare sagt natürlich, das kann alles, das kann man alles machen, muss man aber nicht. Wir sagen, doch, muss. Es muss benutzt werden, wir haben es festgelegt, weil wenn ich eben den Vertrag suche, gehe ich in die Akte, klicke auf Vertrag und da muss er auch drin sein. Und das ist eben wichtig, dass sie eine Verbindlichkeit herbeiführen. Und das dauert vielleicht auch ein bisschen, bis sie diese Verbindlichkeit haben. Aber dann läuft das eben auch, ne?
Es erleichtert alles erheblich zum Wiederfinden, zur Organisation, zur Auswertung. Also, und auch die Einheitlichkeit der Felder, wie die Dropdowns konfiguriert werden. Da sind sie ja frei. Aber wenn man das einmal vorher gut aufsetzt und eben die Leute mit einbezieht und sagt, worauf einigen wir uns oder in einer kleinen Projektgruppe eben, das macht die Arbeit dann später deutlich einheitlicher auf jeden Fall und die Zusammenarbeit viel, viel leichter. Das denke ich auch. Gerade auch in Urlaubsvertretung oder im Krankheitsfall ist es dann sehr einleuchtend direkt, ja, weil alle on the same page sind. Also wenn Sie mögen, können Sie dieses Handbuch auch gerne mit der LeakCare Community teilen in unserem Health- und Community-Bereich. Also wenn da nichts Vertrauliches drinsteht, super gerne. Ich glaube, die Leute, die anderen LeakCare Community-Mitglieder würden sich total freuen. Also können wir nachher nochmal.
Wir haben unsere NDA-Expertin hier in der Runde, die kann dann ein spätes NDA aussetzen.
Ich werde mal eine Abstimmung machen in der LeakCare Community, wer Lust drauf hätte, wen es interessieren würde. Ich sehe schon, das wird der Renner. Aber jetzt sind wir ja auch eigentlich schon angekommen bei dem Betreiben Ihrer digitalen Rechtsabteilung. Ja, das Wort Betreiben habe ich nämlich von Ihrer Website mir abgeschaut. Ich dachte mir so, wie nennt man das denn in der Bausprache, wenn etwas dann eigentlich schon fertig gebaut ist, der Umbau ist quasi fertig und dann das Leben sozusagen dann. Und bei Ihnen habe ich das Wort Betreiben gefunden, das fand ich auch sehr passend. Wie betreiben Sie denn jetzt aktuell Ihre neue digitale Rechtsabteilung und vielleicht ja, Sie haben es schon erwähnt, wie unterstützt Sie LeakCare dabei? Hat sich dadurch Ihre Arbeitsweise verändert? Was können Sie anderen Rechtsabteilungen vielleicht berichten, wie das dann so aussieht?
Also ein großer Vorteil war natürlich, dass wir digital waren, bevor die Corona-Zeit kam. Also einfach, weil man da auch nicht immer hier im Büro war, wo dann halt die Leitsordner ja gestanden hätten, sondern man hat auch von zu Hause gearbeitet. Da musste man also nichts hin und her tragen, nur den Laptop. Das war also ein Riesenvorteil, dass es halt eine E-Akte gab. Und wir arbeiten tatsächlich auch bis heute noch, aber mehr aus Platzmangel, weil wir ja halt auch als Rechtsabteilung personenmäßig so gewachsen sind. Aber auch da ist es halt von Vorteil, dass man die Akten nicht mitschleppen muss. Also es ist wirklich schon sehr gut. Und dass wir halt alle Posteingänge, die auch natürlich immer weniger werden, auch sofort digital dann in der Akte erfassen und auch für jeden sofort zugänglich sind. Das ist schon also ein großer Vorteil. Und dass wir damit auch schneller sind. Also Herr Lüning hat das ja vorhin geschildert, der Mandant ruft an und will eine Antwort zu einem Vertrag X. Ne? Wenn ich dann erstmal aufstehe und die Akte hole im Sekretariatszimmer, ja, und ganz früher hat man ja auch erst zurückgerufen, ne? Da hat man das Telefonat ja nicht weitergeführt. Also ganz früher, vor 15 Jahren, hat man sich Termine machen lassen. Aber gut, egal. Heute wird also erwartet, wenn man rangeht, kriegt man auch eine Antwort. Das ist auch total in Ordnung. Und dafür ist aber auch so eine E-Akte super, ne? Also ich kann jederzeit alles finden, recht schnell, wenn ich weiß, wie ich suchen muss. Und das hat uns, glaube ich, auch sehr viel schneller gemacht und kommt auch den Erwartungen der Mandanten sozusagen entgegen. Und konkret verändert hat sich für uns, also tatsächlich, dass wir schneller werden konnten dadurch und dass wir auch, also ich nehme kaum noch einen Kuli in die Hand. Sie können sich nicht vorstellen, wie oft ich früher geschrieben habe, ja, auch wenn ich Rechtsrecherche betrieben habe, meine Seiten irgendwie sich notiert und so. Und das ist heute alles digital, also auch ein Gespräch, was ich führe, schreibe ich digital im Prinzip schon als Aktenvermerk in der Akte mit. Oder ich telefoniere zu Ende und schreibe mir dann kurz eine Telefonnotiz in der Akte. Also auch da hat sich also ein ganz konkretes Arbeiten verändert. Und wir brauchen keine Post-its mehr.
Würden die Hersteller nicht freuen.
Ja, das macht aber nichts. Aber es gibt ja die digitalen Post-its, diese Farben. Ne? Das war übrigens interessant, als wir die letzte Version bekommen haben. Da hat Ihr Mitarbeiter Herr Rebal freundlicherweise für uns nochmal eine kleine Schulung gemacht. War total nett. Und er hat auch gesagt, Sie können auch diese Farben jetzt bestimmten Begriffen zuordnen. Und hinterher kam ein Kollege zu mir, angsterfüllt, und sagte so, muss ich jetzt die Farben bestimmten Begriffen zuordnen, die ihr euch ausdenkt? Ich habe die eigentlich mit eigenen Begriffen belegt, also nur gedanklich, weil es heißt ja rote Kategorie, blaue Kategorie, gelbe Kategorie. Und gesagt, keine Angst, machen wir nicht. Jeder kann die Farben nutzen, wie er will. Und dann wurde er wieder entspannt. Also tatsächlich, man darf den Leuten auch nichts wegnehmen. Also tatsächlich, auch wenn es technisch geht, muss man es nicht machen. Die Farben sind also völlig frei. Und tatsächlich werden die auch intensiv genutzt, weil sie fragten, wie betreiben wir das denn? Also die Leute finden sich zurecht. Und man muss auch sehen, die Leute arbeiten unterschiedlich. Das finde ich total spannend. Also das mit den Farben machen gar nicht so wenige. Die Post-its sind zwar verschwunden, aber manche sagen, rot ist immer vom Gegner, weil rot ist ja schlecht, ne? Und grün ist immer von mir, also grün ist gut. Und dann wird das einfach so gemacht, rot, wenn ich alle unsere Schriftsätze sehen will, zeigt mir alle grünen. Oder wenn ich die anderen sehen will, zeigt mir alle roten. Man kann das natürlich auch anders organisieren. Man kann auch SA schreiben Ausgang und schreiben Eingang machen. Aber das mit den Farben, das ist total super. Und das lieben viele Kollegen auch. Ich benutze das fast gar nicht. Ich arbeite irgendwie anders. Ich weiß gar nicht, warum nicht, aber das ist irgendwie anders strukturiert. Und das ist eben toll, dass jeder auch seine Besonderheiten da finden kann. Mit Schlagworten arbeiten wir zum Beispiel nur vereinzelt. Da kann ich mir vorstellen, dass man da auch mehr mit Schlagworten arbeiten wird zukünftig. Das wird noch wenig gemacht. Das bietet aber LeakHair auch. Und das ist eben auch so toll, dass sie so verschiedene Möglichkeiten da auch bieten. Deswegen sollte man alles offen gestalten und nicht zu viel zumachen. Weil da muss man eben sehen, dass die Leute unterschiedlich arbeiten. Das muss man auch erhalten, finde ich. Das ist ganz wichtig.
Absolut, das glaube ich auch. Es fördert eben, dass die Leute überhaupt damit arbeiten und dass alles auch dort ist und wiederfindbar ist. Also ich nehme an, die Farben haben es somit noch nicht in ihr eigenes Handbuch geschafft.
Nein, die sind ja, wie gesagt, immer noch frei. Aber also was Kollege Schönewald auch eben sagte, kann ich nur bestätigen. Ich versuche auch weniger mit der Hand zu schreiben. Ich mache es immer noch, ich muss es gestehen. Aber ich scanne es nicht mehr ein, sondern entweder mache ich da auch einen Text selber draus mit der Diktiersoftware oder diktiere es für das Sekretariat. Oder ich tippe eben tatsächlich in der Besprechung auch selbst, weil das haben wir irgendwann verstanden. Sie können eine handschriftliche Notiz nicht durchsuchen digital, das geht nicht, weil dann, es sei denn, Sie können Druckschrift schreiben, ich kann es nicht, ne? Sondern das ist eben wichtig, also es muss durchsuchbar sein. Das ist wirklich auch eben toll, wenn es digitalisiert werden soll, muss es durchsuchbar sein. Also am besten gleich selber tippen oder eben auch ein PDF kann man ja reinpacken, das kann man ja auch finden. Aber das ist etwas, da denkt man langsam um, ne? Dass man auch sagt, ich habe eben keine Papierakte mehr, sondern ich suche einfach, indem ich die Suchfunktion, übrigens meine Lieblingsfunktion, einfach einsetze, so eine ganz einfache Funktion. Das ging in der Akte nicht. Ne? Wie oft kommt das Wort, was weiß ich, Wasserschaden vor? Ne? Wie oft kommt das eigentlich vor bei uns? Und dann kann man alle Akten suchen, die das Wort Wasserschaden haben. Und dann habe ich sofort einen Überblick über alle Wasserschadensvorgänge, die wir haben. Das ging ja früher digital, mit Papier überhaupt nicht. Ne?
Nein, das stimmt.
Also wir haben nicht so viele Wasserschäden, also alles gut.
Nein.
Eigentlich kennen wir das Wort gar nicht.
Das kommt nie vor, das Wort, wenn du das suchst. Niemals. Nein, das war jetzt einfach nur ein Beispiel. Das glaube ich. Ja, man kann ja auch jedes Dokument oder jeden Vita-Eintrag finden, da wo das Wort vorkommt. Also man findet auf jeder Ebene das, was man braucht. Das ist schon ziemlich hilfreich. Ja, Wahnsinn.
Weil ich hab noch einen, und das finde ich ganz, ganz wichtig, weil Sie sagten auch für Tipps für andere. Mitnehmen der Abteilung. Ganz wichtig ist, dass Sie nicht aufhören. Also das können wir auch nochmal als Tipps für andere geben. Es gab immer mal Phasen, wo wir dann auch Frust hatten in der Abteilung. Ich glaube, die letzte war jetzt so 2 Jahre her ungefähr. Und zwar war festgelegt worden, erstmal ganz sinnvoll, dass die ganzen Einträge in LeakHair vom Sekretariat gemacht werden sollen. Und dann war eben auch wichtig, ich kann nicht einfach nur eine Datei rüberziehen, ich muss ja wissen, was ist denn da drin. Weil ich immer schreibe PDF vom Gegner, das bringt mir nichts. Ich muss ja wissen, was steht denn da drin. Und da muss ich eben auch mal reingucken und das lesen. Und jetzt haben wir irgendwann festgestellt, das Sekretariat braucht unglaublich viel Zeit, um das alles zu lesen. Das sind eben auch natürlich keine Volljuristen, das sollen die auch nie sein, sondern die sollen ja, haben ja andere Aufgaben. Und da haben wir irgendwann erkannt, dass diese erste Festlegung Pflege der Akte vom Sekretariat nicht bedeuten kann, dass die Inhalte von denen da reinkommen. Und haben dann irgendwann mal gesagt, das Sekretariat kann nur sagen, das ist eben ein Schriftsatz vom Gegner. Also vielleicht kann man das Datum noch eintragen und sagen, dass es vom Gegner ist, aber da muss auch gut sein. Es muss dann weiter bearbeitet werden eben von der Justiziarin oder vom Justiziar, die dann selber eben reingehen müssen und die müssen das dann eben auch dann komplettieren, da konkretisieren. Und das ist eben auch wichtig, diese Arbeitsteilung so schlau aufzuziehen, dass man hinterher nicht nur noch Frust hat in der Abteilung, weil wir hatten dadurch durch die erste Anweisung einen riesen Stau erzeugt, der also dann dazu geführt hat, dass wir einen Wahnsinnsberg an Daten hatten, der gar nicht bearbeitet werden konnte, weil das System einfach nicht ausgereift war. Konnte es ja nicht sein, weil wir haben ja noch nie eine digitale Akte eingeführt. Ne? Das haben wir aber nachjustiert und da sind wir jetzt sehr glücklich. Es läuft jetzt alles wieder. Ne?
Großartig. Ich glaube, das ist auch so, das ist lustigerweise in der Softwareentwicklung auch so. Man muss es sehr iterativ angehen. Man startet, testet, wie funktioniert es, was funktioniert nicht gut, verbessert und dann geht es weiter. Also so im Prozessoptimierungsbereich am Ende. Und das übergeordnete Ziel ist ja, dass die meisten es auch nutzen, dass alle Daten und Informationen zugänglich sind und wiederfindbar sind. Und wenn sozusagen das bisherige Vorgehen nicht hilft, dann muss man schauen, wie geht's anders besser, nicht? Also das, und wie kann man das, die neue Version des Handbuches dann sozusagen erstellen für das interne Vorgehen? Und ich glaube, das ist ganz entscheidend, dass man dann auch einfach sagt, ja, nee, das hat halt nicht geklappt. Okay, dann machen wir es halt anders.
Ja.
Das Hauptsache, es klappt dann am Ende, ne?
Herausgefunden hatten wir dieses konkrete Problem, weil wir die Arbeitsbelastung, die veränderte Arbeitsbelastung oder den Arbeitszeiteinsatz abgefragt haben. Oder der Herr Möller, unser Abteilungsleiter, hat das gemacht. Und es kam halt raus, dass bei verschiedenen Personen durch die digitale Akte mehr Arbeitsaufwand angefallen war. Und da haben wir gesagt, das kann eigentlich nicht sein. Und dann haben wir also genau diesen Fall aus herausgefunden, dass also Menschen Dokumente lesen, um eine Kurzzusammenfassung im Dateinamen oder in der Anmerkung zu schreiben. Und da haben wir gesagt, das macht irgendwie keinen Sinn, das müssen wir umstellen, diese Arbeit. Und dann wurde es auch wieder besser. Das muss man ganz einfach so sagen. Ja.
Absolut. Also das wäre auch eine Empfehlung für Sie, von Ihnen an andere, auch vielleicht LeakCare-User, LeakCare-Kunden, zu sagen, Mensch, ab und zu mal drüber nachdenken, läuft es so optimal vielleicht? Oder mal Herrn Rebal oder hier unseren Support anrufen. Was gibt's denn Neues? Ich glaube, das ist so, was wir auch sozusagen oft merken, ist, wenn wir manchmal mit LeakCare Community Familienmitgliedern sozusagen sprechen, dass die sagen, ja und so und das hätten wir gerne. Und dann sagen wir, ja, das gibt's doch schon längst. Weil wir haben ja hier ein sehr fleißiges, tolles Entwicklungsteam, was stetig dran arbeitet, auch all die Wünsche und Anmerkungen unserer Kunden einzuarbeiten. Und umso schöner ist, wenn es dann genutzt wird. Also wir freuen uns immer über das Feedback. Und versuchen fleißig neue Features sozusagen oder Erleichterungen oder bessere User-Bedienung einzubringen. Von daher, dass dieses auch mal ein bisschen nachschauen, was gibt's Neues. Wir versuchen das immer stärker jetzt auch durch die LeakCare-Community sozusagen voranzutreiben, dass zum Beispiel die Zech Group auch sagen könnte, ja, wir hätten jetzt gerne das Feature und der Rest der Community kann sagen, ja, wir auch. Und dann rutscht das bei uns in den Prioritäten ganz schnell nach oben, weil ansonsten müssen wir natürlich immer hunderte verschiedene Wünsche gegeneinander abwägen, nicht?
Ja, klar.
Aber wundervoll. Ja, Mensch, also die digitale Rechtsabteilung bei Zech, der Umbau ist eigentlich abgeschlossen, ist iterativ schon mal noch angepasst worden. Ich habe auch so eine tolle Phrase bei Ihnen auf der Website gelesen, alles unter einem Dach. Ja, und dieses Dach finde ich passt ja eigentlich auch sehr gut. Wie ist das denn aktuell bei Ihnen? Wie bekommt die Rechtsabteilung der Zech Group all diese normalen Themen, aber auch aktuelle Herausforderungen in unserer aktuellen Wirtschaftslage und all die anderen Themen, die aktuell sozusagen die Wirtschaft betreffen, alles unter ein Dach. Ja, das, ich nehme an, die Komplexität hat sich allein in den letzten 3 Jahren bestimmt ja auch erhöht, gerade bei einem so riesengroßen Unternehmen mit so vielen Gesellschaften wie der Zech Group. Wie hat sich das gestaltet? Was beschäftigt Sie aktuell eigentlich am meisten und wie gehen Sie damit um?
Also gibt es natürlich verschiedene Faktoren. Also Frau Schönewald hat schon richtig gesagt, Corona war ja ein erster großer Schlag. Ne? Da waren wir auch wirklich heilfroh, dass wir die digitale Akte schon 2019 eingeführt hatten, weil wir wären nicht arbeitsfähig gewesen. Ne? 2020, ab März, war es ja dann mit dem Lockdown. Und wir hätten dann wahrscheinlich, dann hätte man irgendwie nachts immer, wenn keiner da ist, irgendwelche Akten holen müssen. Ne? Das hätte ja alles überhaupt nicht funktioniert. Also so waren wir eben schon digital. Einige Papierakten hatten wir ja noch, aber wir konnten sofort arbeiten. Das war eine Herausforderung, die uns wirklich auch sehr beschäftigt hat. Kamen natürlich auch andere Programme natürlich dazu, die uns auch das Leben erleichtert haben. Aber LeakCare war da eben auch wirklich zentral. Aber jetzt in den letzten 1-2 Jahren kann man sagen, im Baubereich auf und ab. Ne? Also jetzt vor einem Jahr, als dann die Preise sind ja kräftig nach oben geschossen, plötzlich wegen der weltpolitischen Unruhen, da, die es überall gibt, ne? Das ist etwas, was uns natürlich beschäftigt. Natürlich auch die Rezession, die es so ein bisschen, mal so ein bisschen spürt, ist noch nicht ganz so schlimm, glücklicherweise. Wir haben noch ganz gut gefüllte Auftragsbücher, aber tatsächlich muss man sich mehr strecken. Das ist einfach in der Baubranche auch generell so. Das führt dann dazu, dass man natürlich auch schneller werden muss. Ne? Das ist ja auch ein Effekt, der überall herkommt. Also als Corona war, gab es die ganzen Corona-Verordnungen, da muss man auch schnell immer sein. Und da hilft einfach Digitalisierung unglaublich, weil wenn ich eine Information haben will, dann will ich das nicht irgendwo beantragen, so wie das früher war. Man hat einen Antrag gestellt, dann hat man irgendwie drei Tage später vielleicht, wenn man Glück hatte, irgendeine Broschüre geschickt bekommen, ne? So wie es früher noch war. Das ist ja alles geil. Wenn man hat digital, kriegt man alles. Und das Ding ist aber eben auch, wenn man jetzt zum Beispiel auch, weiß ich, per E-Mail kriegt man eine Anfrage, man beantwortet das. Früher war es dann so, man hatte dann 3 Tage Ruhe, weil der hat die Post erst bekommen, der hat dann wieder seine Gegenfrage, hat er vielleicht dann formuliert und dann kam irgendwie 3 Tage später dann die Antwort. Heutzutage kommt die vielleicht 3 Minuten später, ne? Man glaubt, man hat den Fall eigentlich vom Tisch. Digitalisierung hat natürlich auch die Kehrseite, ne? Sie antworten das dann und dann 3 Minuten später kommt schon seine Antwort wieder, sagen sie, oh, jetzt muss ich schon wieder antworten. Also der Fall entwickelt sich teilweise innerhalb von wenigen Stunden, ne? Aber das ist eben auch das Tolle. Also ich sage mal, ich greife mal jetzt einen anderen Bereich raus. Ein Kollege macht Vergaberecht bei uns. Das ist ein Gebiet, was unglaublich schnell sein muss. Da geht es teilweise wirklich um Stunden. Das ging ja ohne digitale Software überhaupt nicht, ne? Also ohne eine digitale Akte gar nicht. Innerhalb von kürzester Zeit müssen sie ganz schnell alles aktivieren, damit sie bloß da diese kurzen Fristen von 1-2 Tagen einhalten können, auch mit externen Anwälten. Und da ist natürlich Leakair super, weil sie das alles ganz schnell untereinander reinpacken können. Also so eine Akte ist innerhalb von 1-2 Minuten ist die ja schon erstellt. Wenn sie nur den Namen haben, brauchen sie ja nur ein paar Sekunden und können alles schnell befüllen und können auch den Rest später nachtragen, aber ist eben alles geordnet drin, ne? Und das ist auch eine Herausforderung. Ich weiß nicht, ob das jetzt an den politischen Geschichten liegt. Ich glaube nicht. Das ist, glaube ich, ein genereller Trend, dass die Geschwindigkeit wahnsinnig zunimmt. Also die Digitalisierung ist gut. Das Problem ist, dass die Menschen noch mitgenommen werden müssen. Das ist wieder ein anderes Problem. Es ist aber jetzt kein Problem jetzt von Leakair, sondern es ist generell ein Problem. Die Geschwindigkeit ist teilweise so schnell, dass man gar nicht mehr mitdenken kann, ne? Aber die Möglichkeit eben, schnell zu agieren und schnell zu reagieren, die ist natürlich durch die Software dann auch da, ne?
Absolut, absolut. Also ich denke aber auch eben die Komplexität der Fragestellung nimmt ja zu. Es sind auch viele neue wahrscheinlich auch gerade in Ihrer Branche dazugekommen. Ja, und also wieder mal dazu gekommen, manche kommen und gehen ja wieder, sind nicht immer komplett neu. Ihr Unternehmen ist ja auch schon mehr als 100 Jahre alt. Also von daher, einiges kennen Sie wahrscheinlich schon längst, aber es ist ja nicht immer präsent. Und die aktuellen Zeiten sind ja schon für viele Unternehmen sehr herausfordernd und der Druck auf die Rechtsabteilung erhöht sich dadurch natürlich extrem. Haben Sie das Gefühl, dass sich auch die Rolle Ihrer Rechtsabteilung innerhalb der Zech Group dadurch vielleicht etwas verändert aktuell, also in den aktuellen Zeiten gerade? Vielleicht im Vergleich zu vor 4-5 Jahren?
Ich kann natürlich jetzt mehr so aus dem Gesellschaftsrecht sprechen. Und wir versuchen sehr vieles intern im Gesellschaftsrecht zu machen. Also abgesehen von den alltäglichen Aufgaben, auch die Transaktionen hier intern vorzubereiten und zu begleiten. Natürlich sind wir keine Notare, den braucht man dann schon ab und zu. Aber sonst sind wir hier der interne Ansprechpartner für die Geschäftsführungsebenen. Und ich glaube, da hat sich, also mein Verständnis, die Rolle verfestigt und ist, ja, wie ich sagen, auf Augenhöhe, aber da sind wir schon gute Partner, um die Dinge gemeinsam weiterzuentwickeln. Und da hilft es natürlich, wenn man immer wieder auf dieselben Dokumente zurückgreifen kann, die auch schnell findet und sagt, so, jetzt haben wir wieder einen GmbH-Kaufvertrag. Welche Klausel hat denn super funktioniert bei dem anderen Vertragspartner? Und die bauen wir jetzt wieder in das nächste Dokument ein. Und vielleicht kann ich an der Stelle noch meine Lieblingsfunktion erwähnen, nämlich die verschiedenen Versionen von Word-Dokumenten zum Beispiel, von den Entwurfsständen, die ich halt übereinander legen kann und kann das also chronologisch nach unten verfolgen. Was war denn eigentlich mit der Klausel Paragraph 9 Absatz 3? Wann ist die geändert worden? Und vielleicht finde ich sogar heraus, warum. Also ich mache halt sehr viel Vertragsentwürfe, das ist klar, oder bearbeite Vertragsentwürfe und da hilft mir das sehr gut, schnell zu sein und auch in die Vergangenheit schnell reisen zu können sozusagen, weil da fragt man sich hinterher schon, hey, wie konnte das denn sein, dass wir jetzt hier auf diese Garantie verzichten? Ja, weil das damals jemand gesagt hat, nämlich am 9.11. Ne? Also nee, gut, das aus dem Gesellschaftsrecht sozusagen.
Ja, apropos Vergangenheit, lassen Sie uns doch nochmal in die Zukunft schauen, vielleicht zum Abschluss, ja. Der digitale Umbau, den haben Sie eigentlich ja schon erfolgreich gemeistert, aber man kann ja eigentlich auch immer noch mal wieder neu umbauen und auch renovieren und es kommen ja auch immer wieder vielleicht neue Ideen und Innovationen hinzu, auch in der Baubranche, aber auch in der Technologiebranche, ja, und in der Softwarebranche. Und wir hatten ja im Vorfeld auch einmal kurz drüber gesprochen und das Thema beschäftigt ja uns alle heutzutage sehr stark. Ich glaube, wir alle haben schon mit ChatGPT viel rumexperimentiert und sind beeindruckt, sage ich mal, von der Eloquenz der Antworten. Sage ich mal, die juristischen Antworten sind vielleicht noch überschaubar, was die Glaubhaftigkeit oder die Reliability sozusagen am Ende angeht. Aber generell die Chancen von künstlicher Intelligenz. Wo sehen Sie da die Chancen in Ihrer täglichen Arbeit? Ja, also wir bei Leakair arbeiten ja auch schon etwas, habe ich Ihnen ja auch schon insgeheim verraten. Mehr dazu natürlich noch nicht sagen hier. Aber was wären so Ihre Traumvorstellungen für die Rechtsabteilung in der nahen Zukunft, wie künstliche Intelligenz Sie in Ihrem Alltag unterstützen könnte? Weil viele haben ja auch Angst davor, dass es vielleicht den Job ersetzen würde. Aber ich glaube, man kann das ja auch als Chance sehen, wo kann die KI vielleicht einfach unterstützend helfen? Bei den Dingen, die aktuell vielleicht auch viel Zeit rauben, gerade wenn die Komplexität enorm steigt und Geschwindigkeit immer wichtiger wird, ja, damit man den Überblick behält und alles unter einem Dach bekommt.
Also tatsächlich kann man sagen, also wir haben keine Angst um unsere Jobs. Also ich habe auch Spaß jetzt mal ein paar Mal Rechtsfragen reingegeben bei ChatGPT, weil ich es einfach mal ausprobieren wollte. Und das Gute war, das entscheidende Argument kam immer nicht. Und ich fand den letzten Satz auch mal putzig, dann war immer so, bitte fragen Sie einen Rechtsanwalt. Da habe ich gedacht, gut, sitzt schon davor, aber das fand ich also ganz lustig. Also von daher, das ist noch nicht so weit. Also tatsächlich, KI hat da selber ein bisschen Angst, weil ja nicht wissen, ob das alles passt, was man da so, man kann ja nur aus der Vergangenheit filtern. Ne? Sie können als KI immer nur gucken, gab es das schon mal irgendwo, und wenn irgendeiner das schon mal vorgedacht hat, dann freut man sich und kann dann sagen, so und so ist das, aber was Neues, also eine neue Rechtsmeinung, kann ja eine KI gar nicht bilden. Das funktioniert ja nicht. Und deswegen habe ich da so keine Angst vor unseren Jobs. Aber wo kann man es einsetzen? Ich glaube immer da, wo es nervt. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, oh, ich habe eine Akte falsch angelegt, Mist, wir haben jetzt irgendwie, wir haben Vertragsprüfungsakten, wir haben ganz normale streitige Akten, und da hat man vielleicht den falschen Vertragstyp genommen, dann sagt man, Mensch, liebe KI von LeakHer, lege mir die Akte nochmal neu an unter der anderen, wie heißt das nochmal, diese Akten, Standorte heißen die, genau, unter meiner Standort. Weil die Struktur sind bei uns anders, also wir haben die 100er Akten, das sind die normale streitigen Akten, und 101er sind eben die Vertragsprüfungsakten, und dann habe ich eben einen anderen Baum da, ne? Und habe ich falsch angelegt, und das ist nervig. Ich kann also nicht einfach rüberkopieren, es geht nicht, sondern ich kann sagen, machen wir das mal neu. Dann geht man einen Kaffee trinken und kommt wieder, und dann ist es auch schon erledigt. Das wäre das eine, was ich mir gut vorstellen kann, immer wenn es nervt. Und das andere, das haben wir im Vorgespräch schon mal ganz kurz angesprochen, ich möchte eine Auswertung fahren, die ein bisschen komplexer ist. Wo ich zum Beispiel sage, hatten wir schon mal irgendwann einen Rechtsstreit vor, was weiß ich, dem Landgericht Düsseldorf im Hinblick auf Fliesenschäden, Streitwert mehr als 5.000 Euro. Dass man so ganz gezielte Fragen nicht in irgendwelche Masken eingeben muss, weil ich wieder die ganzen Filter suchen muss, habe vielleicht auch vergessen, wo die alle sind, sondern ich spreche es irgendwo rein und dann drücke ich auf den Knopf und dann kommt sofort auch die Auswertung. Das ist, glaube ich, das, was man als Nutzer dann irgendwann auch erwartet oder erhofft, sage ich mal. Erwarten tut man immer so schnell, aber wir erhoffen natürlich, dass man da auch vielleicht Leute, die gar nicht so IT-affin sind, besser mitnehmen kann, weil die gar nicht so viel lernen müssen wie die Software, sondern die können alles irgendwo reinsprechen, sehen ihren Text natürlich, der dann geschrieben wurde, und dann können sie auf den Knopf drücken und es wird erledigt, ohne dass es formvollendet der richtige Button gefunden wurde.
Absolut. Ja, ich denke, die Chancen, oder Frau Schönewald, wollten Sie was ergänzen?
Ja, also mir ist noch durch den Kopf gegangen, dass Zusammenfassungen auch gemacht werden könnten. Also ich bin auch nicht so begeistert davon, künstliche Intelligenz als Rechtskreativen einzusetzen, sondern eher als Zusammenfasser von Sachverhalt. Also Juristen brauchen ja immer Sachverhalt, um eine Rechtsfrage zu beantworten. Und der Sachverhalt muss wirklich gut aufbereitet werden. Ich glaube, da könnte künstliche Intelligenz wirklich helfen, auch gerade im M&A bei Transaktionen. Also da muss ich auch elends viele Dokumente des Transaktionsobjektes also scannen, lesen. Und da könnte ich mir vorstellen, dass die künstliche Intelligenz zusammenfassend arbeiten könnte mit Hinweisen, wo sie das dann nachschauen kann, wo man der Jurist es also nachschauen kann. Das wäre auch sehr wünschenswert.
Absolut, das denke ich auch. Ich denke, wir haben ja auch einen Artikel geschrieben für Going Digital über sozusagen ChatGPT und ob das jetzt den Juristen ersetzt oder nicht. Unser Resümee war auch ganz klar, aktuell auf jeden Fall nicht. Ja, und aus den verschiedenen Gründen, die Sie auch gerade genannt haben. Aber ich denke, das Spannende ist eben zu sagen, welche Chance und welche Fähigkeiten liegen hinter diesen Large Language Models? Was können die, was Menschen einfach nicht so schnell und so gut können? Ja, und das ist genau das, Dinge raussuchen, Dinge zusammenfassen etc. ChatGPT halluziniert, sagt man ja auch. Also da kommen dann auch ganz wilde Antworten eben raus, also die überhaupt gar keinen Sinn machen in der neuen, also wenn man neue Sachen sozusagen versucht zu erklären. Aber eben das Zusammenfassen von Dingen, das Zusammenstellen von Informationen, solche Geschichten, das ist eben wahnsinnig hilfreich, zum Beispiel bei Recherchetätigkeiten, bei Auswertung. Und das sehen wir eben ebenfalls als ganz spannendes Potenzial, gerade mit dem Hinblick, dass ja LeakHer bei den meisten unserer Kunden eben genau so genutzt wird, dass es einen riesen Datenschatz hat. Da sind ja alle Informationen drin, alle Notizen, alle Dokumente, alle Versionen. Und da, wenn man dann sozusagen ein Large Language Model damit kombiniert, ist eben auch unsere Vorstellung zu sagen, wow, was kann sozusagen diese mögliche Funktionalität, nennen wir das jetzt mal, helfen in Zukunft in einer Rechtsabteilung eben Entlastung zu schaffen, ja, und schneller Dinge zu finden, Sachen zusammenzufassen, sodass alle Juristen und auch die Assistenzen und die Sekretariate sich auf die Kerntätigkeiten konzentrieren können und auf die wirklich wichtigen Dinge, ja. Und wir reden bei LeakHair immer von den Legal Superpowers, ja, die wir dadurch entfalten wollen bei unseren Rechtsabteilungskunden in der LeakHair Community. Und deshalb wäre das auch meine Abschlussfrage an Sie beide. Was sagen Sie, sind aktuell eigentlich Ihre Legal Superpowers, die Sie für die Zech Group einsetzen?
Also ich glaube, dass wir als Juristen, die ein bisschen Lebenserfahrung, aber auch juristische Erfahrung in Jahren und Fällen angehäuft haben, wirklich sehr gut kreativ neu denken können. Ich glaube, das ist tatsächlich, man hat vieles schon gehört, man hat ein juristisches Bauchgefühl, wenn ich das so benennen kann. Also man weiß ungefähr, das ist richtig, das ist falsch, ich muss den Weg einschlagen oder den anderen. Und dann fragt jemand ganz genau, wie hoch ist die Erfolgswahrscheinlichkeit? Du willst dann in Heller und Pfennig sozusagen wissen. Aber ich glaube, diese Kreativität und dieser Erfahrungsschatz, der im Hinterkopf ist, das sind schon menschliche Kräfte, die sich wahrscheinlich auch äußern werden, wenn man von den lästigen Suchaufgaben und Sachverhaltszusammenstellungen dann entlastet wäre. Das würde ich mir tatsächlich wünschen, ja. Und ich glaube, das ist auch etwas, was immer schon da war und was dann noch mehr freigesetzt werden könnte. So, Tobias, hast du dir auch was ausgedacht als Antwort in der
Zeit? Ich habe leider, genau, die Zeit reicht ja noch nicht so komplett neu aus, aber ich kann das eigentlich nur unterstreichen. Also tatsächlich, ich finde auch, also als Jurist und Juristin möchte man ja vor allem juristisch arbeiten und Software, mir persönlich macht das Spaß, Frau Schönewald ja auch, deswegen sitzen wir auch hier, weil wir auch mit dafür gesorgt haben, dass LeakHair auch eben gut angenommen wird in der Abteilung, weil wir eben beide auch eher IT-affin sind, aber genau da muss es, glaube ich, hingehen, dass Menschen, die auch weniger Lust haben, eben auf IT auf Lust bekommen, ne? Weil es eben einfach ist, weil es intuitiv vielleicht auch funktioniert und deswegen die Legal Superpowers nehme ich, dass man juristisch berät, dass man nachdenkt, dass man Texte schreibt, die kurz sind, aber trotzdem prägnant, dass man dafür mehr Zeit hat und ich glaube, da kann LeakHair uns auch sehr gut unterstützen, auch in der Zukunft.
Absolut. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Ich freue mich schon auf die Weiterentwicklung der Legal Superpowers. Ich glaube, es werden noch ganz viele hinzukommen. Und ChatGPT sagt zum Beispiel selber, dass es gewisse Dinge gar nicht können wird jemals. Unter anderem sind das eben diese menschlichen Attribute wie Empathie, Intuition, moralisch und wertebasierte Entscheidungen zu treffen und wahre Kreativität im neuen Kreieren von Dingen zu haben. Also ich glaube, da muss auch weiterhin keine Angst haben. Ich glaube, das Spannende ist zu sehen, wie können diese neuen Technologien Rechtsabteilung einfach unterstützen und sozusagen den Fokus freilegen, wie Sie gerade auch gesagt haben, dass man für die wahre juristische Arbeit, die den Juristen auch so viel Spaß macht, endlich genug Zeit hat und nicht alles drumherum auch noch organisieren muss. Also ich bin sehr gespannt auf diese Zeit. Wir entwickeln fleißig an diesen Lösungen für Sie. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für Ihre Zeit und für all Ihre tollen Erzählungen und Insights, die Sie unserer LeakHair-Community hier ermöglicht haben. Und wir wünschen Ihnen in der nächsten Etappe Ihres digitalen Umbaus weiterhin ganz viel Erfolg und sind stetig dabei, natürlich Sie darin zu unterstützen. Vielen, vielen Dank, Sie beiden, und bis ganz, ganz bald.
Dankeschön, hat Spaß gemacht.
Wir bedanken uns auch. Vielen Dank.
Bis zum nächsten Mal beim LeakHair-Podcast. Alle Informationen und Links findet ihr wie immer in den Shownotes oder auf unserer Website leakhair.com. Zu guter Letzt würden wir uns wahnsinnig über eine gute Bewertung auf der Podcast-Seite freuen. Wir sind schon sehr gespannt auf die nächste Folge vom LeakHair-Podcast. Stay tuned!